Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wer einen sehr anstrengenden, vielleicht schmutzigen, vielleicht körperlich anstrengenden, vielleicht einfach nervlich belastenden Beruf ausübt, der in unserer Gesellschaft als nicht so wichtig gilt, der verdient wenig Geld. Und wer einen Beruf ausübt, der vielleicht im Vergleich weniger anstrengend ist, der aber als sehr wichtig gilt, der verdient mehr. Sehr viel mehr. Das haben wir unter anderem auch wieder beobachtet diese Woche in unserer Reihe zum Denkfabrik-Thema dieses Jahres, prekäre Beschäftigung. Und nun beweisen wir, dass es nicht so sein muss, und zwar mit Hilfe von Uwe Lübbermann. Er hat ein Getränkekollektiv in Hamburg gegründet, das inzwischen ziemlich groß geworden ist, und trotzdem verdient jeder dort das Gleiche. Deshalb habe ich ihn am Anfang ganz dreist gefragt, habe ich noch nie gemacht, wie viel er als Chef eigentlich verdient.
Ja, kann ich gern beantworten. Wir haben bei uns im Kollektiv einen Einheitslohn von 18 Euro brutto pro Stunde, der natürlich für mich auch gilt. Und es gibt Zuschläge für Menschen, die Kinder haben, pro Kind. Für Menschen, die Angehörige pflegen, pro Angehörigen. Für Menschen, die einen Homeoffice-Platz haben. Wir selbst haben kein Büro, haben es noch nie gehabt, von 1,50 pro Stunde. Und für Menschen, die eine Behinderung haben, nach dem Grad der Behinderung.
Das heißt, auch Zuschläge gibt es für besondere Lebenssituationen, möchte ich es mal zusammenfassen. Zuschläge gibt es nicht für besonders harte Arbeit?
Richtig. Wir haben insgesamt 32 Lohnfaktoren diskutiert in 4 Gruppen. Input war das Thema, was stecken wir rein? Output, was kommt raus? Bedingungen, die wir nicht berücksichtigen wollen, wie zum Beispiel das Geschlecht und persönliche Bedürfnisse, die man nicht wegdiskutieren kann. Wer 4 Kinder hat, braucht einfach mehr Geld als jemand, der keine Kinder hat. Das ist völlig klar. Deswegen haben wir bei uns Menschen, die mehr verdienen als ich, weil sie zum Beispiel 4 Kinder haben.
Nun sagt ja ein Stundenlohn noch nicht so richtig verbindlich aus, was man im Monat dann wirklich aufs Konto bekommt. Wie ist es denn mit den Arbeitszeiten? Also haben Sie da feste Absprachen, Vollzeit, Teilzeit?
Die Arbeitszeiten dürfen bei uns variieren. Das heißt, die Menschen bestimmen selbst, ob sie Vollzeit, Teilzeit oder nur ein paar Stunden arbeiten wollen. Und das darf sich auch mal verändern, je nach persönlicher Lebenslage, zum Teil wöchentlich. Wir müssen es nur mit den anderen Betroffenen absprechen. Wer Vollzeit arbeitet, bekommt ungefähr 3,5 brutto am Ende raus. Damit kann man hervorragend leben. Das ist ein ausreichender Lohn aus meiner Sicht.
Wir müssen über das Thema Vertrauen reden, glaube ich, bei Ihrer Art zu arbeiten und Menschen arbeiten zu lassen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass wenn der Monat rum ist oder was weiß ich, wöchentlich Ihnen jeder meldet, wie viele Stunden er gearbeitet hat. Als misstrauischer Mensch muss ich natürlich sagen, da kann man natürlich theoretisch dann auch ein bisschen hochrechnen, ne?
Das ist richtig. Wir haben einen kleinen Prozentsatz in der Bevölkerung von Menschen, die so ein System auf Vertrauensbasis ausnutzen würden. Deshalb machen andere Unternehmen Überwachungssysteme nach, ich weiß nicht, Kamera vielleicht über dem Schreibtisch oder Zeitkarten oder sonstige Dinge und überwachen damit 100% der Menschen, was aus meiner Sicht unfair wäre. Deswegen sagen wir drehen das um. Wir glauben erstmal an das Gute im Menschen und schauen nur auf die Stundenzahlen nach Plausibilität. Also wenn es einigermaßen plausibel erscheint, was du abrechnest, dann glauben wir dir das. Und wenn das stark abweicht, dann fragen wir nach.
Hat es denn in der Zeit, seit Sie das so machen, schon Fälle gegeben, wo Sie sich von Menschen trennen mussten, weil Sie dann doch zu der sicheren Überzeugung gelangt sind, dass die dieses Vertrauen missbraucht haben?
Ich betreibe das Kollektiv jetzt über 20 Jahre und wir haben genau 2 Kündigungen gehabt, also eine Person alle 10 Jahre, was ich für eine gute Erfolgskennzahl halte. Und wir haben durchaus mal eine Handvoll Fälle gehabt, die versucht haben, uns auszunutzen, aber darauf weist man dann höflich hin und dann ist das Thema auch erledigt.
Wir müssen mal eins noch erklären. So wie wir jetzt miteinander reden, werden viele zu Hause sagen, der redet mit dem Chef vom Kollektiv. Das stimmt, aber irgendwie stimmt es auch nicht, oder?
Ja, das ist für uns auch immer schwer zu erklären. Wir bewegen uns da in etwas, was ich das Beste aus 2 Welten nenne. Wir haben einerseits eine ganz starke Demokratie. Wir brauchen Konsens für die wirklich großen Unternehmensentscheidungen. Konsens heißt, ein Veto, egal von wem, reicht aus, um einen Vorschlag zu blockieren. Und andererseits haben wir theoretisch eine Inhaberschaft, die agieren könnte, ohne die anderen zu fragen. Und mein Verständnis von guter Führung eines Kollektivs, das ist ja schon ein Widerspruch, ne? Gute Führung eines Kollektivs wäre, wenn ich diese formale Eigenschaft des Inhabenden möglichst nie benutzen muss. Perfekt sind wir aber auch nicht. Es gab 3,5 Situationen, wo ich diese Eigenschaft benutzen musste, aber eben auch nur 3,5 in über 20 Jahren Betrieb.
Das Interessante, finde ich, ist, dass man ja im Prinzip, also nicht nur im Prinzip, es geschieht zum Teil auch bei Ihnen mitbestimmen kann, auch ohne streng genommen zu arbeiten. Sie haben auch die Möglichkeit eingeräumt, dass einfach Kundinnen und Kunden damit machen können.
Richtig. Wir grenzen nicht ab in intern oder extern, also formal zugehörig und mitarbeitend oder eben nicht formal zugehörig und nicht mitarbeitend. Wir sehen das so, dass alle, die von uns betroffen sind, also natürlich die Mitarbeitenden, aber auch die Lieferantinnen und Lieferanten und die Kundinnen und Kunden, dadurch ein Recht haben, mitbestimmen zu dürfen. Alle diese Betroffenen sind eingeladen, in ein Online-Forum zu gehen, mit im Moment 170 Beteiligten darin. Und die sind ungefähr zur Hälfte aus den gewerblich Tätigen und ungefähr zur Hälfte aus den Konsumentinnen und Konsumenten gebildet. Und da müssen unsere großen Unternehmensentscheidungen durch. Also Lohnmodell, Strategie, Kalkulation, Produkte, all solche Dinge.
Inwiefern müssen wir aber auch mal ein bisschen die Psychologie berücksichtigen, das Wesen des Menschen? Ich gehe einfach mal davon aus, dass bei Ihrem Kollektiv ja erstmal a priori Leute mitmachen, also mitarbeiten, aber auch bei den Kunden, die die Idee gut finden und die selber da auch eine Zukunft vielleicht unseres ganzen Arbeitswesens sehen, weil das ist doch ein innerer Kreis. Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich möchte Karriere machen, ich möchte unglaublich reich werden, dann komme ich ja nicht zu Ihnen.
Das kommt auf die Frage an, wie man Reichtum bewertet. Wir sehen mindestens 7 Lohnfaktoren und davon ist nur einer das Geld. Ein zweiter Faktor könnte Sicherheit sein. Dann reden wir über Freiheit, dann reden wir über Sinn der Tätigkeit, wir reden über Weiterentwicklung, Bildung, wir reden über Reichweite für Veränderung und wir reden über das Privileg, authentisch sein zu dürfen und sich nicht verstellen zu müssen. Ja, man kann woanders mehr Geld verdienen, muss aber in der Regel Abstriche machen bei den anderen 6 Faktoren. Insofern ist da schon die Frage, was man eigentlich als Gewinn oder als Erfolg bewertet. Ich persönlich messe meinen Erfolg in der Abwesenheit von Problemen und nenne zum Beispiel so Zahlen wie 0 Rechtsstreite in über 20 Jahren Betrieb. Da sehe ich den Erfolg. Und ich halte es auch für ein Gerücht, dass Menschen pauschal immer an der eigenen Gewinnmaximierung, an der finanziellen interessiert sind. Da gibt es Studien drüber, die aussagen, dass Geld sehr, sehr wichtig ist und Geld auch glücklicher machen kann, wenn man zu wenig davon hat. Aber wenn der Wohnraum bezahlt ist, die Ernährung gesichert ist, Versicherungen da sind, Rücklagen gebildet werden konnten und so weiter, dann wird Geld irgendwann nicht mehr der glücklich machende Faktor. Dann werden andere Faktoren wichtiger.
Kommt man eigentlich als nicht gewinnorientiertes Kollektiv besser durch Krisen denn als gewinnorientiertes Unternehmen? Ich meine, es ist, glaube ich, allen klar, dass die Getränkebranche auch besonders hart betroffen war und ist von der Corona-Pandemie.
Wir hatten 95% Umsatzwegfall ab Mitte März 2020. Das war schon eine schwere Unternehmenskrise, die schwerste, die wir je hatten. Wir haben aber ein gutes Modell gefunden, um da durchzukommen. Wir haben nämlich gesagt, wir kürzen und verschieben und streichen radikal alles, was geht, aber wir überlassen die Entscheidung darüber den Betroffenen selbst. Das heißt, wir fragen, dürfen wir streichen, verschieben oder kürzen? Und das musst du uns erlauben oder du erlaubst es uns eben nicht, dann tun wir es auch nicht. Auf der anderen Seite fragen wir oder haben gefragt, brauchst du jetzt irgendwas im Voraus in dieser Ausnahmesituation? Sag es bitte, solange wir können, kriegst du das, denn wir wollen niemanden hängen lassen. Das heißt, wir haben umverteilt von denen, die gerade was hatten, zu denen, die es brauchten, haben dadurch in der Krise gezeigt, dass die Gemeinschaft der Weg ist und nicht das Egoistische und sind Stand heute immer noch da, was eigentlich ein Wunder ist, nach 95% Umsatzwegfall und haben hoffentlich bewiesen, dass solidarische Modelle in Krisen resilienter sind, also stabiler als egoistische Modelle.
Uwe Lübbermann, Gründer und ja, wir haben es gehört, auf gewisse Art und Weise Chef eines Hamburger Getränkekollektivs, in dem etwas gemacht wird, was andere nicht machen wollen, weil es angeblich nicht funktioniert. So sage ich das jetzt mal. Das ist erstmal der Abschluss unserer Auftaktreihe zur Denkfabrik. Aber die Denkfabrik wird natürlich das ganze Jahr weitergehen in unseren 3 Programmen online und wenn Corona das erlaubt, durchaus auch in Live-Veranstaltungen. Und Sie finden alles zur Denkfabrik, auch die Gespräche, die wir diese Woche geführt haben, unter denkfabrik.deutschlandradio.de jederzeit. Tag und Nacht im Internet.